Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten mit mir, Tarkan, und mit dem fantastischen Christian Huber.
Vielen Dank, ich werde rot.
Ja, es ist, ich bin sehr entspannt.
Ja, ich merke, man merkt es auch an der Stimme. Genau, wir nehmen heute das seit Ewigkeiten mal wieder an einem Sonntag auf.
Haben wir schon mal an einem Sonntag aufgenommen?
Bestimmt, wir machen das jetzt seit 3 Jahren. Und irgendwann werden wir bestimmt mal an einem Sonntag aufgenommen haben. Aber ich finde immer so, Sonntag, seit ich selbstständig bin, habe ich nicht mehr so das richtige Wochenendgefühl.
Ja, ich glaube auch, ich habe eine ganz normale 32- bis 40-Stunden-Woche, aber verteilt auf 7 Tage.
Ich habe eine 2,5-Stunden-Woche verteilt auf 7 Tage.
Das stimmt. Das ist auch super ungesund, dass man nicht mehr so abgrenzen kann zwischen jetzt ist Freizeit, jetzt ist Job. Aber Sonntag hat trotzdem noch so eine Magie, finde ich.
Ja, man spürt, dass Sonntag ist.
Ja, das ist aber echt so. Ist es für dich was Positives oder Negatives?
Es war früher eher negativ behaftet, weil ich, also als ich noch irgendwie in einem Angestelltenverhältnis war und so, hatte ich halt immer dieses typische, am Morgen geht die Woche wieder los. Und dann ist die Woche so lang und Montag hat sich dann so viel aufgestaut, übers Wochenende, was liegen geblieben ist. Und was man irgendwann Freitagabend oder Nachmittag nicht mehr gearbeitet hat, weil man sich gedacht hat, fuck you all, ich gehe ins Wochenende. Das kommt dann so zurück am Montag und meistens war man dann auch irgendwie aus am Wochenende, hat noch so ein bisschen Glückshormone verballert gehabt und so. Und da war Sonntagabend war schon immer so ein Gefühl von Schwere. Aber inzwischen mag ich Sonntag irgendwie.
Ja? Bist du jemand, der sich so mit einer Zeitung in der einen, dem Cappuccino in der anderen?
Ja, so jemand wäre ich gern.
Und dann oder dem Espresso.
Ja, und noch so ein Croissant vom Bäcker, vom kleinen Bäcker in der Nachbarschaft.
Und dann so gemütlich bis 12.30 Uhr da sitzen und Leute beobachten.
Ja, und auf meiner Schreibmaschine natürlich witzige Anekdoten, die ich dann zu Romanen verarbeite. Wäre ich gern. Meistens ist es so, dass ich Sonntag viel Sport gucke, einfach. Oder dann ein bisschen, also ich gehe wahnsinnig gern spazieren inzwischen. Obwohl das ja seit der harten Corona-Zeit war man ja so ein bisschen überdrüssig, weil man konnte ja quasi nur spazieren gehen in der Zeit. Weißt du das noch?
Na,
dass man nur spazieren gehen konnte. Aber irgendwie mag ich das, so in der Stadt rumlaufen und dann tatsächlich mal an dem Café mal einen kleinen Espresso nehmen. Ja. Also das mag ich schon ganz gerne.
Stimmt, machst du das? Die Zeit habe ich ganz vergessen, als die Inzidenzzahlen noch so richtig hoch waren.
Ich glaube, sie waren genau wie jetzt.
Ja, aber das war das Setup für den Gag. Andererseits jetzt, wo sie nur noch richtig hoch sind. Mein Gott, zum Glück ist das nicht vorbei. Naja, ich habe da, also losgelöst von Arbeit, auch immer sonntags so eine Schwere. Ich habe auch also immer das Gefühl, dass ich dann freitags und das Wochenende war sowas Besonderes. Das muss man irgendwie nutzen und dann ist es Sonntag vorbei und man hat es nicht so genutzt, wie man dachte, dass man es hätte nutzen müssen.
Aber wie sieht in deiner Vorstellung ein perfektes Wochenende aus?
Naja, früher, ich nehme dich mal zurück zu meiner Schulzeit.
Ja.
Und da hatte ich das Gefühl, alles klar. Am Freitag trifft man sich mit Leuten, kauft illegal Alkohol, ist eingeladen auf dieser mega krassen Hausparty.
Du erzählst gerade mein Buch.
Ja, also wirklich, so war das in meiner Vorstellung. Ja. Aber wirklich, da muss man sich, da kommt man da rein und es geht voll krass.
Da geht man nicht schwimmen, verrät aber nicht warum.
So ein bisschen so.
Ja,
und die Realität war dann, dass man irgendwie rumschreibt, niemand hat irgendwie Zeit und dann trifft man sich mit einer Person, mit der man sich immer trifft und hängt irgendwie rum und spielt PlayStation 2, WrestleMania oder so.
Aber so wie du das Wochenende beschreibst, hatte ich das am Ende meiner Schulzeit schon. Also wir hatten schon so eine Tankstelle in der Stadt, das ist die Fischl-Tankstelle, beim Fischl. Und der Fischl hat immer, der hat halt illegal Alkohol an, also egal wie alt du warst, verkauft, weil das halt war halt so eine freie Tankstelle und die hat halt richtig, muss halt kämpfen gegen die großen Shell und Aral und was es noch alles gab. Und der hat halt, glaube ich, sehr viel seines Umsatzes damit gemacht, dass die ganze Stadt, die Kids wussten, wenn ich da hingehe, da kriege ich Bier oder Tequila, den mit dem roten Hut, den kriegt man da bei dem.
Und ist der noch, operiert der noch?
Ob er noch, ob es das Geschäft noch gibt, ja. Ich glaube, die Tankstelle gibt es noch. Die ist in Schwandorf, da beim Freibad in der Nähe.
Einfach. Ja, uns hören ja auch ein paar Menschen, die im Rechtssystem arbeiten.
Ach so,
und ein paar verdammt. Polizisten und Polizistinnen.
Also lieber, das glaube ich, da macht doch keiner was, oder? Das
lieber
in Bayern Fischl. Ist das doch.
Hast du da die Geschichte gehört von den, ich glaube in Detroit war das vor ein paar Jahren, da hat eine Gruppe an Undercover-Polizisten gedacht, ah krass, wir sind richtig nah dran, diesen Drogenring auffliegen zu lassen.
Ja.
Und eine andere Gruppe an Undercover-Polizisten hat zu derselben Zeit dasselbe Gefühl gehabt. So, ich glaube, wir lassen gerade einen riesen Drogenring auffliegen.
Ja.
Dann haben sich jeweils beide unabhängig voneinander mit diesen Drogenleuten getroffen und sich gedacht, okay, 3, 2, 1, Hände hoch, Polizei! Und die anderen so, nein, Hände hoch, wir sind Polizei! Und dann haben Undercover-Polizisten andere Undercover-Polizisten festgenommen.
Aber haben die dann wirklich, wirst du dann wirst nicht verurteilt dann, ne?
Also, nein. Dann kam das halt raus, ja, dass die letzten 3 Jahre irgendwie die sich beide gegenseitig undercover hochgenommen haben. Und ich glaube, das Zitat war von dem Polizeisprecher, das ist eins der peinlichsten Dinge, die uns jemals passiert ist.
Oh, das ist, ja, das finde ich aber fantastisch. Das klingt fast wie so ein Scorsese-Film. So eine Szene aus Departed.
Aber also, was für ein Scheißgefühl, wenn du denkst, ja, yeah, du lässt dich so feiern für die letzten 2 Jahre Undercover-Action und dann kommt raus, das waren auch Undercover-Polizisten. Wie auch die Fahrten wohl ausgesehen haben müssen, wenn die so gegenseitig versucht haben, sich hochzunehmen, so nach dem Motto, ja, und ihr macht was mit Drogen, richtig? Ja, aber erzähl doch was von deinen Drogen. Ich habe viele Drogen. Sag mal, wie macht ihr das mit euren Drogen? Das erzähle ich dir, wenn du mir was über deine Drogen erzählst. Und alle denken sich so, ich bin so kurz davor, den zu knacken.
Wärst du, glaubst du, wärst ein guter Undercover-Polizist?
Nein, ich wär
der aber würdest schlechteste. Du, wärst du ein schlechter Undercover? Es gibt ja 2 Arten von Wegen, die man als Undercover-Polizist falsch gehen kann.
Ja.
Entweder du wirst sofort enttarnt, wie so ein Fahrkartenkontrolleur in der Bahn, wo du sofort siehst, okay, der einzige Typ mit einem kurzärmeligen Hemd und einer Brusttasche, in der 4 Kugelschreiber stecken, von denen einer ausläuft und schon so ein Punkt auf dem Hemd bildet. Das ist offensichtlich der Fahrkartenkontrolleur. Und das andere ist, dass du dich irgendwann zu sehr mit deiner Rolle als Verbrecher identifizierst.
Ja, das passiert in jedem zweiten Thriller, wo dann er nicht mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch. Und dann, und also ich wollte er oder sie sagen, ja, meistens ist es ein er in diesem Film. Und ich wär derjenige, der zu schnell sofort auffliegt. Mhm. Aber ich glaube, es wäre dann so für die anderen, weil auch dann offensichtlich keine Gefahr von mir ausgeht, wäre ich dann, würde ja, ich dann komm, wie so ein Maskottchen da behalten.
Für die Stimmung.
Ja, für die Stimmung einfach. Ja. Hallo, meine Fellow Gangsters. Was machen wir heute für kriminelle Dinge? Das ist bloß Tarkan, ignoriert den bitte. Der ist Teil der Crew.
Ich glaube, dass die Leute sogar denken würden, dass du Undercover-Polizist bist, obwohl du einfach auch Teil der Gang wärst. Also du bist kein Undercover-Polizist, aber durch dein Verhalten würden die denken, ah.
Ja, wenn dann rauskommt, dass einer in der Gang Undercover-Polizist ist und es ist nicht ich, dann alle so, was?
What?
Was? Ja, und ich wäre, also dann würden die wahrscheinlich sagen, so fürs Aufnahmeritual musst du irgendwie die Lobby putzen. Und ich bin halt am Putzen und denke, oh ja, ich bin so kurz davor. Und die denken sich nur, ja, komm.
Ja, komm, Hauptsache mach sauber.
Ja,
ja, aber das, nochmal um auf die Sonntage zurückzukommen. Inzwischen finde ich, man kann Sonntag auch die, also zumindest in Köln, gute Sachen machen. Ich war letztens bei, ich hab jetzt so ein Faible, zu Sportarten zu gehen, die eher nicht ganz so mainstreamig sind, weil ich es irgendwie geil finde, da neue Sachen zu entdecken. Und ich war letztens mit einem Freund beim Lacrosse.
Lacrosse ist so ein Spiel, wenn es irgendwie eine Aufgabe gab, jeder denkt sich jetzt ein Spiel aus und dann sagt der eine, hey, mein Spiel ist Fußball, das geht so und so, der andere sagt, mein Spiel ist Basketball, das geht so und so, und der dritte, fuck, das war bis heute. Oh, mein Spiel heißt Lacrosse. Okay. Man hat diese Stäbe und
Schläger
und muss so den Ball. Es
mit dem Korb, also an dem Schläger ist so ein Korb vorne dran. Und wird das wirklich so? Und du wirfst dir damit den Ball zu und da war irgendwie das Finale zur deutschen Meisterschaft bei den Damen und bei den Herren. Und es war mega geil.
Ja?
Es war der Hammer, ohne Scheiß. Ist hier ein, ich glaube, Schwarz-Weiß heißen die hier in Köln. Und das Spiel, ich dachte ja auch, man wirft sich da so den Ball ein bisschen zu und dann läuft man und versucht irgendwie den Ball in so ein Tor zu werfen, aber halt mit so einem Schläger. Mhm. Es ist so knüppelhart. Die crashen sich da und hauen sich den Schläger in die Fresse.
Zu meinem Verständnis.
Ja.
Das ist dieser lange Schläger mit einem Korb oben.
Genau, es gibt 2 verschiedene Längen von Schlägern,
Und den wirft man sich quasi zu von Schläger zu Schläger.
Den Ball wirft man sich zu von Schläger zu Schläger.
Genau, und dann muss man den Ball auf die andere Seite ins Tor bringen.
Ins Tor, wie beim Handball ist das so in der Größe ungefähr.
Ach, das klingt gar nicht so absurd. Ich habe nur das Bild im Kopf mit diesen Schlägern und es sieht so absurd aus.
Ja, es sieht auch ein bisschen absurd aus, auch weil die angezogen sind, ein bisschen wie Footballspieler, nur nicht ganz so krass bepackt. Also die haben wirklich auch so, die haben so Schutz, Brustschutz, Rückenschutz und so und Schulterpolster und Helme und so. Und es geht ab, auch bei den Damen, da dachte ich mir so, holy shit, ich könnte nicht mithalten, nie im Leben. Die krachen da ineinander und wenn einer den Ball im Schläger hat, drischt der Verteidiger dem den Schläger auf die Hände und so. Es war mega geil.
Wahrscheinlich auf die Frage, ist das legal? Also keine Ahnung, es ist Lacrosse, wir haben das nicht so durchdacht.
Weißt du, wo der, also wahrscheinlich erzähle ich die Geschichte jetzt falsch nach, aber mir hat einer von den Spielern erklärt, wo der Ausdruck Lacrosse herkommt.
Das klingt, als hätte jemand gedacht, dass er Französisch kann.
Ein bisschen. Das war wohl ein so ein Missionar, so ein Priester, ich weiß das Jahrhundert nicht mehr, so schon ein bisschen her. Und der hat versucht, den Stämmen, die er versucht hat, zum christlichen Glauben zu bekehren, die hatten ein Spiel, so wie man es ein bisschen von Harry Potter kennt. Dieses Quidditch, oder wie das heißt. So ähnlich haben die das gespielt. Und da haben die ihre die Rivalitätskämpfe halt ausgetragen in diesem Spiel.
Aber das war Teil eines Stammesrituals.
Genau.
Und die haben, statt Krieg zu führen, da meint der Missionar so, oh, wir Trottel in Europa, wir bringen uns um. Das ist so viel schlauer.
Ja, da ging es auch schon auch ab, weil es sind auch Leute gestorben und so.
Okay.
Und ich weiß auch nicht, ob ich die Geschichte hundertprozentig richtig
erzählt habe. Ja, und also, du weißt, wie Quidditch funktioniert, ne? Da fliegen Leute auf Besen.
Ja, man muss doch auch so mit so einem Ball durch irgendwas durchtreffen und so, oder?
Ja.
Ja, ja. Und man hat so hat man nicht auch so einen Schläger?
Ein Typ hat einen Knüppel, der quasi als Verteidiger da steht, glaube ich.
Okay, dann ist es ein bisschen. Aber ist so, you get the direction. Und dann hat dieser Priester, das fand das Spiel irgendwie so cool, dass er die Regeln ein bisschen verändert hat, weil natürlich ist ein weißer Mann und er erklärt Leuten, die das schon seit 100 Jahren spielen, wie es richtig geht. Und hat dann so ein bisschen andere Schläge eingeführt, die aussahen wie ein Kreuz. Und da er Priester war.
Um dann so
war,
sneaky da reinzubringen,
genau,
das Christliche.
Exakt. Und dann hat er es Lacrosse, also das Kreuz quasi genannt.
Ja,
daher kommt der Name.
Das ist super lustig, dass er so sneaky versucht, das Christentum so reinzubringen. Ja. Alles klar. Das Team heißt Jesus Christus ist unser Erlöser.
Genau.
Und das Team ist Gott, ist unser Allvater irgendwie.
Ja.
Und dass man ohne zu merken die Bibel lernt beim Spiel.
Ja, genau.
So, dass die Schachzüge auch heißen wie Verse und so.
Und die Gewinner kriegen so Hostien am Ende.
Ja, genau. Ah, verrückt. Und das Team, was du angeguckt hast, hieß?
Schwarz-Weiß hießen die.
Sicher, das hießen die nicht bis in die 60er Schwarz-Weiß und dann hießen die alle Farben. Sorry, es tut mir leid. Und das, also es war ein Kreisligaspiel oder was war das?
Nee, das war Deutsche Meisterschaft.
Meisterschaft.
War erste Liga, Deutsche Meisterschaft bei den Damen und bei den Herren. Und Köln hat leider verloren.
Ah, gegen? Ja.
Frankfurt, glaube ich.
Ich weiß nicht, ist mir eigentlich.
Frankfurt.
Ich dachte, wenn es jetzt so ein Derby war mit Düsseldorf oder so.
Das war eine mega geile Veranstaltung und auf so einem Kunstrasenplatz, was ich immer so cool finde. Und da gab es Kölschstände und ich habe selber auch ausprobiert, mit so einem Schläger den Ball halt hin und her zu werfen. Es ist mega schwierig.
Ja.
Und ich habe echt gemerkt, dass ich einfach in Bayern, sag mal, ungampert. Ich bin ungampert. Ich bin nicht, also wenn ich einen Sportart neu anfange, wo es um Technik geht, merke ich, dass ich nicht wahnsinnig geschickt bin.
Aber hast du die christlichen Wurzeln gefühlt?
Ja,
also hat die Mr. Miyagi-Taktik überlebt, wo der bei Karate kippt, lernt er ja auch Karate kämpfen, indem er sauber macht.
Das Auto putzt,
genau. Und du lernst halt ein guter Christ zu sein, indem du Lacrosse spielst. Kam das irgendwie durch?
Ich habe viel geflucht, im Gegenteil.
Okay.
Also, aber es ist ein mega geiles Gefühl, diesen Ball aus dem Schläger so rauszuschleudern, wenn du die Technik so ein bisschen drauf hast. Das hat so ein, ist schwer zu beschreiben, aber das hat so ein glattes Schwunggefühl irgendwie. Es ist wahnsinnig befriedigend, auch den Ball dann zu fangen und so. Also es hat echt Spaß gemacht.
Ja, cool. Je länger wir drüber sprechen, desto weniger abstrakt wird Lacrosse auch. Und ich habe das Gefühl, kennst du das, wenn man Worte oft hintereinander ausspricht und dann plötzlich vor deinen Augen löst sich so die Bedeutung auf und es klingt so komisch. Also wenn du jetzt ganz oft hintereinander einfach Couch, 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 irgendwann löst sich das Wort halt in seiner Bedeutung auf und du hast einfach nur so einen Sound. Und ich glaube, so ist das bei allen Sportarten der Welt. Wenn man zu lange intensiv sich damit beschäftigt, wirkt es so absurd.
Unterwasser-Rugby.
Ja, aber nicht nur das Wort, sondern das wirkt sofort absurd. Aber bei Fußball so 22 Millionäre, teilweise Milliardäre, die in Unterwäsche irgendwie so einen Haufen, so einen Ball voll Luft nachjagen.
Ja.
So, what?
Ja, stimmt.
Also so viel absurder als Lacrosse ist das auch nicht. So viel absurder ist Lacrosse auch nicht.
Ich würde aber trotzdem gerne mal hören von unserem Unterwasser-Rugby-Team, wie denn da jetzt der Stand ist. Wir sponsern ja ein Sportteam.
Stimmt, wir haben ja vor einigen Folgen aufgerufen, uns Sportarten zuzuschicken.
Ja.
Und wir haben uns dann für Unterwasser-Rugby entschieden. Vielleicht machen wir das auch nochmal.
Darauf wollte ich raus. Also ich habe in letzter Zeit so viel Sport geguckt, auch Baseball gibt es hier eine geile Mannschaft in Köln. Und hätte irgendwie Lust, dass wir das vielleicht nochmal machen.
Erstmal müssen wir Unterwasser-Rugby abschließen.
Genau.
Wir haben jetzt Geld überwiesen auf notascam.de
an so einen Prinzen.
An so einen Prinzen in so einer Unterwasser-Rugby-Mannschaft in Nigeria und warten auf ein Feedback. Nee, da geben wir ein Update, sobald wir wissen,
was los ist. Wir haben wirklich Geld überwiesen einfach.
Und ich weiß es nicht.
Doch, haben wir.
Ja?
Ja.
Ich habe nichts überwiesen.
Ja, ich habe für uns beide überwiesen.
Dankeschön.
Ja, gern, ich krieg Geld von dir.
Jedenfalls habe ich eine Rubrik mitgebracht.
Aber ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil du jetzt gerade schon sagst, Akte abschließen. Ich wollte noch ganz kurz auf das Airbnb-Desaster in der letzten Folge ganz kurz eingehen.
Oh, super gern.
Ich habe ja letzte Folge erzählt, dass unser Airbnb-Host uns gebeten hat, die Unterkunft, auf die ich mich seit Ewigkeiten freue, zu canceln.
Ja, du warst sehr angepisst.
Weil er es gerne jemand anderen für mehr Geld vermieten würde.
Ja.
Und dann hast du ja gemeint, das wird sich eh alles irgendwie regeln, ich soll mich nicht so aufregen.
Ja, habe ich ein bisschen diplomatischer ausgedrückt, aber ja, im Kern
Es war im Kern das die Botschaft.
Ja. Und was ist passiert?
Ich habe eine Nachricht dann geschrieben, wie ich ja gesagt habe, so dass es für uns halt kompliziert ist, weil Flüge gebucht, bla bla bla. Und dann kam zurück, ach so, ja, das wusste ich nicht, ja, dann passt schon. Es hat sich einfach in fucking Wohlgefallen aufgelöst.
Ah, da hat es sich ja geklärt und du hättest dich gar nicht so aufregen müssen. Ja.
Ah. So genau so war es.
Unglaublich.
Und ich versuch daraus zu lernen. Ja, daheim, als ich losgegangen bin, ich hab rumgeschrien. Und,
ja, das glaube ich.
Ja, und das ist alles nicht nötig vielleicht. Kann man erstmal abwarten, Christian. Merkt ihr das?
Ja, aber du hast ja auch einen guten Kollegen und Freund, der dich da ein bisschen mentoren kann. Ich habe so eine Sportart entwickelt, die dich vielleicht interessieren könnte. Und wo du dann halt spielst und beim Spielen aber so unterschwellig beigebracht bekommst,
ja, sehr gut.
So ein bisschen zu entspannen.
Ja, aber ich hätte mich nicht so aufregen müssen. Und es hat sich erledigt. Und die zweite Akte, die ich ansprechen wollte, war die Akte Tattoo, die ich letzte Folge aufgemacht habe. Das war so ein bisschen die Büchse der Pandora. Ich habe ungefähr 700 Nachrichten gekriegt mit Tätowierer und Tätowiererinnen-Tipps. Und ich konnte nicht mehr alles beantworten. Tut mir leid, aber ich habe jetzt ganz viele Sachen gesammelt. Und was ich aber vor allem mitgenommen habe, ist diese Art Tattoo mit diesem Wasserfarbeneffekt, dass man das lange nicht mehr so macht, dass es nicht mehr Mode ist.
Nicht mehr Mode oder ist es irgendwie giftig?
Nee, also nächstes Jahr werden tatsächlich Farben verboten von der EU, aber das hat wohl einen anderen Hintergrund, haben mir Leute geschrieben.
Aber was könnte es für einen anderen Hintergrund
haben? Es ist wohl schon vorgeschoben, dass es ungesund ist, aber es ist da irgendwie, muss ich mir nochmal
die Schwarz-Weiß-Lobby hat da mal Machtwort gesprochen.
Ja. Und es ist wohl dieses Aquarell-Style heißt das, haben mir Leute geschrieben, ist nicht mehr modern. Ja. Das hatte seinen Peak in den 2010ern, wurde mir geschrieben.
Als man in der Grundschule war und das machen musste.
Ich dachte, ich hatte auch meinen Peak in den 2010ern. deswegen ist es okay. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Ich gucke mir wirklich also ich überlege wirklich, das zu machen. Und aber welchen Stil weiß ich noch nicht so genau.
Ich finde es auch schwierig, bei Tattoos nach modischen Stils hinterher zu rennen. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, die jetzt noch diese Arschgeweihe und diese Tribals haben.
Ja.
Weil ich denke, Mann, ihr habt so viel gelitten, weil es wurde so viel verspottet, aber ihr seid dabei geblieben.
Ja,
und jetzt
voll.
Ist schon wieder cool.
Finde ich auch.
Da habe ich Respekt vor.
Ich glaube, man muss nur nach dem eigenen Geschmack gehen. Wenn
genau.
du es jetzt gut findest, dann findest du es gut. Punkt.
Ja.
So, und nicht, was könnte irgendwie in 3 Jahren dann modern sein oder so.
Aber was könnten Leute an mir gut finden?
Ja, genau.
Nein.
Ja, aber deswegen, also ich werde Updates geben und ich werde das machen. Ich habe da Bock drauf.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Auch noch auf das Motiv.
Ja.
Sehr gespannt.
Ja,
also ich habe dir ja auch ein paar Fotos geschickt im Anschluss an die Folge, so als Inspiration von mir für dein Tattoo-Motiv und so.
Anzeige läuft.
Ich habe eben ein bisschen gelogen. Ich habe keine richtige Rubrik dabei.
Mhm.
Ich habe eher ein bisschen recherchiert für Rubriken in den Wirren der Geschichte und bin auf ein paar Sachen gestoßen, die ich sehr lustig finde, die aber nirgendwo richtig reinpassen. Deswegen würde ich die einfach so dir vorstellen.
Können machen, was wir wollen.
Ja, das stimmt. Es geht um Übersetzungsfehler.
Und du hast eine Liste gefunden mit deutschen Filmtiteln.
Nicht ganz. Ich habe ein paar Einträge gefunden mit Übersetzungsfehlern in der Geschichte, in der weltpolitischen, die ich sehr lustig finde. Und es gibt einen Menschen in Particular,
ist das nicht die Pizzeria? Particular.
Der ziemlich gelitten hat.
Ja.
Jimmy Carter, amerikanischer Präsident in den 70ern. Und,
war der Watergate, ne?
Nee, das war Nixon.
Ah, Nixon, wo Watergate, stimmt.
Und Jimmy Carter war einfach der Typ mit dem super schlechten Übersetzern.
Okay.
1977 bei einer Rede, bei seinem Besuch in Polen, hat er halt eine ganz normale Rede gehalten und ganz normale Sachen gesagt, die aber von dem Übersetzer irgendwie falsch übersetzt wurden. Ich habe jetzt mal 3 Beispiele aus dieser einen Rede rausgesucht. Und er hat gesagt, ich sag's mal auf Englisch, I want to learn about the Polish people's desires for the future.
Okay,
auf Deutsch.
Moment. I want to learn about the Polish people's desires.
For the future.
For the future. Also ich will lernen, was die sich wünschen für die Zukunft.
Genau.
Ja.
Und der Übersetzer hat gesagt, auf Polnisch sowas wie, Ich habe ein starkes Interesse an den körperlichen Gelüsten Polens.
Nein. Oh, nein.
Und aus I left the United States this morning machte er I left the United States never to return.
Warum?
Weiß ich nicht. I'm happy to be in Poland wurde zu Ich freue mich darauf, Polen bei den Private Parts zu greifen.
Warum? Hat er gedacht, er ist schon bei Donald Trump, oder?
Er hat einfach die Zukunft gesehen.
Ja.
Und die, also das war monatelang Thema in Polen. Und die Leute dachten sich, A, Jimmy Carter ist aus Amerika geflüchtet, um hier zu leben. Und B, ist es motiviert, weil er Polen sexuell anziehend findet.
Ja, aber da muss doch noch jemand Englisch gesprochen haben.
Ja, es gab einen Backup-Übersetzer. Und der hat dieses Desaster gesehen und dachte sich, nope.
Da mische ich mich nicht.
Nope, da mische ich mich nicht. Also nein, ja. Sorry, aber nein. Und ja, dann hat er den natürlich sofort gefeuert. Und ein paar Jahre später ist er in Japan in einer Kirche und hält eine Rede und streut so einen kleinen Witz ein. Wie man das so macht als
wieder Jimmy Carter.
Wieder Jimmy Carter. Und es ist so ein Mini-Witz. Und er hat sich halt so ein Schnaufen durch die Nase erhofft, so ein leichtes Lächeln. Aber sobald der Übersetzer den Witz quasi übersetzt hat, rasten die Leute aus in dieser Kirche.
Vor Lachen oder vor
Wut? Vor Lachen.
Okay.
Die Leute schmeißen sich weg und Jimmy Carter denkt sich so, okay.
Aber könntest du auch den Übersetzer engagieren für hier?
Ja, warte mal ab, was der gemacht hat.
Ach so.
Also der denkt sich halt erst so die ersten paar Sekunden so, nailed it, Jimmy. Oh yeah. Und so nach so 10, 15 Sekunden fragt er seinen Übersetzer, sag mal, was genau hast du gesagt? Und der ist halt so ein bisschen angesäuert und denkt sich, ja, fuck, ja komm, ich sag ihm die Wahrheit. Und der hat sich einfach gar keine Mühe gegeben und hat einfach gesagt, Leute, Jimmy hat gerade einen Witz gemacht, bitte lacht richtig
nicht
doll.
Nicht wahr.
Ja, auf Japanisch. Ja.
Oh, das ist fantastisch.
Ich kann's voll verstehen. Ich kann's voll verstehen.
Mega.
Die Leute haben es ein bisschen zu ernst genommen.
Ja, aber der Moment, wenn der Übersetzer überlegt, soll ich ihm jetzt die Wahrheit sagen oder soll ich sagen, nee, du bist einfach super witzig, weil ich glaube nicht, dass sich Jimmy Carter im Nachhinein nochmal seine eigene Rede anguckt und nochmal guckt, wird es auch wirklich alles richtig so übersetzt.
Ich glaube,
wurde es im Fernsehen übertragen, die Rede?
Nein, das war in der kleinen Kirche. Aber ich glaube, nach diesem Vorfall in Polen hat er sich jede Rede ganz
wahrscheinlich,
genau
ne?
anguckt. Ich fand es so lustig, weil wenn er, also der Übersetzer scheint ja ein sehr effizienter Mensch zu sein. Und wahrscheinlich waren dann auch Teile der Rede so, ja, Jimmy sagt irgendwas wegen Außenpolitik. Ja, Jimmy hat jetzt gesagt, er mag euch. Und dabei hat der so sein Herz ausgeschüttet. Ja, Jimmy hat jetzt einen krassen Witz gemacht, bitte alle doll lachen.
Ja, aber es, also eigentlich ist es ganz nett, weil der Übersetzer hat sich gedacht, boah, was für ein lamer Gag.
Ja.
Und gleich ist Stille. Und man weiß ja selber, wie das ist, wenn man in so einer Runde einen Gag macht und dann niemand lacht.
Nee, das Gefühl kenne ich nicht.
Jemand räuspert sich und dann hat man selber den Drang weiterzureden und das nochmal aufzufangen, macht es immer noch schlimmer und so. Und der Übersetzer hat es einfach, hat den vor dem peinlichen Moment halt bewahrt.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Super.
Ich habe noch eine Sache gefunden, also nicht zu Jimmy Carter, sondern Pepsi hatte 1960 den Slogan Come Alive with Pepsi. Also ist auch schon schwer ins Deutsche zu übersetzen, aber so viel
fühl
dich lebendig mit Pepsi. Und in China gab es super Verwirrung und sehr viel Ärger, weil der Pepsi jahrelang mit dem Slogan geworben hat, Pepsi erweckt deine toten Verwandten wieder zum Leben.
Nicht wahr. Wirklich?
Ja, also.
Und die Verwirrung war, weil es nicht stimmte?
Also offensichtlich.
Ja, ja.
Und weil es auch so, Leute, ich habe ja schon von falschen Werbeversprechen gehört, ne?
Ja.
Aber das geht ein bisschen zu weit.
Ja, das finde ich fantastisch. Also so, ich denke mir das oft, dass so Übersetzungs, das Live-Übersetzung ist wirklich
ach, so stressig.
Krass. Und ich gucke ja ganz viel Mixed Martial Arts Kämpfe, UFC und so. Und da sind zwar viele Kämpfer englischsprachig, aber das ist halt Fighter so aus der ganzen Welt. Und bei diesen Events wird auch immer der Talk zwischen Trainerteam und Kämpfer in den Ringpausen wird gezeigt. Und da sind immer so Synchronübersetzer dabei. Und du merkst ganz oft, wenn die ein bisschen anders übersetzen, als das eigentlich ist. Also wenn dann, was weiß ich, so ein Spanier kämpft und du hörst, dass der Trainer eigentlich sagt so, fuck this fucking fucker, fuck him up und so. Und du hörst dann, dass der Übersetzer dann sagt so, beat him, you have to be quicker on your feet und so. Und
kill this motherfucker. Er hat eine interessante Taktik und du musst sie irgendwie kontern.
Genau. Und du merkst das.
Ja.
Was ich auch immer lustig finde in diesen Ringpausen, gerade was diese Trainerteams angeht, Da sind dann meistens so 2, 3 Trainer pro Kämpfer dabei. Und es gibt einen Typen in einem Team, der ist immer dafür zuständig, den Hocker in der Pause von draußen mit reinzustellen, dass der Kämpfer sich ja kurz hinsetzen
kann. Der Typ, der bei Million Dollar Baby verkackt hat.
Ich habe Million Dollar Baby, ich weiß, wie der ausgeht und was passiert. Ich habe den nur nie geguckt.
Ja, sie fällt halt hin auf diesen Hocker und bricht sich das Genick.
Ja. Das ist aber nicht das Ende, ne?
Nein, nein, das ist so der Midpoint ist Anfang, glaube ich, auch.
Oder
auch Anfang. Aber was ich auch immer so. Also der Film ist ja sehr ernst, aber das ist ein Comedy-Moment. Ja, weil sie halt, Entschuldigung, aber sie ist in einem Boxring und es gibt so viele Möglichkeiten, sich da zu verletzen. Aber die Slow-Mo-Aufnahme, wie sie irgendwie stolpert und dann genau so fällt, dass sie auf diesen Hocker, ist einfach ein Comedy-Moment.
Ja.
Das ist völlig bescheuert. Es gab so viele Möglichkeiten. Einfach lass sie einfach irgendwie einen harten Haken mitbekommen und dadurch eine Verletzung haben. Aber nein, sie muss fallen.
Aber ist es nicht so, dass sie sich verletzen muss und es darf nichts mit Boxen selber zu tun haben? Also, weil sie ist ja gut.
Aber,
und wenn sie einen Haken kriegen würde, wäre es ja, könnte man auch interpretieren, ja, wenn du die Deckung hochgenommen hättest, dann. Und so ist halt die Schuld von jemand anderem.
Ja, aber jetzt ist die Schuld von dem Umstand, dass sie genau so gefallen, da hätte man was anderes finden können.
Weiß ich nicht.
Es tut mir leid, aber das ist wirklich ein. Da saß ich davor und es hat so ein bisschen so. Es ist ein tragischer Film, aber sie ist auf einen Hocker gefallen.
Wie verkackt denn der Mensch, der für den Hocker zuständig ist, dass er nicht wieder mit rausnimmt?
Der Hocker, genau, der ist so, liegt so schief irgendwie da. Also es ist einfach sehr konstruiert, es ist extrem konstruiert. Also wenn das die Idee ist, die gewonnen hat, weiß ich nicht, was die anderen Ideen waren. Dass irgendwie so, ja, ein Fuchs ist aus dem Zoo ausgebrochen und dann genau in dem Moment zwischen ihre Beine und dann ist sie gefallen auf dem Boden. So, keine Ahnung.
Ja, ein Meteorit schlägt ein.
Ja, so ein ganz kleiner, der nur sie trifft.
Bei diesen UFC-Kämpfen ist es auch immer so, dass die für die Hocker zuständig sind, verkacken auch immer und zwar vergessen die denn immer. Und es ist so oft so, dass und das ist ja wirklich eine krass anstrengende Sportart. Also auch wenn du gerade so, wenn du normale Kämpfe gehst über 3 Runden auf 5 Minuten, dann gibt es aber auch welche über 5 Runden auf 5 Minuten. Das ist echt heftig. Und dann siehst du so manchmal in Runde 4, wie das ganze Trainerteam in der Pause, also dauert eine Minute die Pause, in den Ring stürmt, also in diesen Oktagon. Und dann der Kämpfer halt so guckt, so wo ist der fucking Hocker.
Mhm.
Und dann gucken die anderen Trainer, denen der für den Hocker zuständig ist, immer an so, where's the stool?
Naja, die
das
sagen halt,
so oft.
Die sagen halt, you asshole, I'm gonna rip your face off and shit in your fucking mouth. Und der Übersetzer sagt, hey, sorry, ich glaube, du hast deine Pflichten als Hockerboy vernachlässigt. Ja. Wo ist denn der Hocker?
Ich denke mir, das ist so dein einziger scheiß Job. Du hast 5 Minuten während der Kampf läuft, Zeit, dich darauf zu konzentrieren, dass du gleich diesen Hocker da reintragen musst. Wie oft die das vergessen. Das ist wirklich
unglaublich.
Das ist wirklich fucking funny.
Vor allem, wenn du in einer Runde nicht irgendwie Wut auf dich ziehen willst, dann in der, wo alle professionelle Schläger sind.
Das denke ich mir auch immer. Mhm. Ich finde auch immer so lustig, wenn der Kampf läuft und die Kontrahenten mögen sich nicht und dann ist Rundenpause und dann stressen die sich aber weiter an.
Ich denke, ich hab grad, Leute, ihr seid schon im Kämpfen.
Wer geht nicht?
Also wer geht wirklich nicht?
Das liebe ich.
Wenn die sich dann da schon zum Kampf verabreden, weil es im Kampf nicht so
gut geht. Sehen uns gerne auf dem Parkplatz.
Parkplatz.
Nur fertig kämpfen kurz.
Ja, in zwei Stunden Parkplatz, du, ich, nach diesem Kampf.
Ja.
Was ich bei Kampfsport, also ich gucke gar keinen Kampfsport, aber was ich da sehr faszinierend finde, ist dieses Ritual, dass sich die Kontrahenten vorher zum Wiegen öffentlich treffen. Und dann halt so Trash-Talk machen.
Ja.
Die treffen halt voreinander und versuchen sich halt, na klar, psychologische Kriegsführung so ein bisschen zu verunsichern gegenseitig und treten so aggressiv auf. Und das finde ich ganz spannend. Also das fände ich auch in anderen Sportarten mal spannend. Wenn so beim Schach vorher, wenn so Magnus Carlsen und irgendwie Kasparov oder so sich vorher treffen und dann so Trash-Talken und so, keine Ahnung, Carlsen dann und ich werde deine Dame ficken. Und beim Schach werde ich dich auch besiegen. Und dann so, oh! Keine Ahnung. Oder beim, weiß ich nicht, Synchronschwimmen oder so.
Wenn die dann synchron so den Mittelfinger zeigen. Ja, oder in der Formel 1. Dann so, wir treffen uns am Parkplatz, weil da steht mein Auto.
Ja, aber dieses Ritual, das sich so gegenseitig trashen, finde ich schon interessant.
Ich finde es auch cool. Ich mag auch dieses Ganze drumherum. Also, weil da ist ja das Weigh-In ist ja eigentlich eine eigene Veranstaltung mit ewig Zuschauern und dann der Dana White, der Präsident der UFC, das ist wirklich Dana White, steht ja dann immer so als Mediator dann zwischen den Kontrahenten und drückt die dann so auseinander.
Ja.
Wo du genau siehst, wenn die wollen würden, würden die halt auffressen.
So. Ja, klar.
Und das mag ich schon gern.
Wie so Hunde, die sich gegenseitig anbellen, wo du weißt, dieser Zaun, also wenn der nicht wäre, würdet ihr nicht bellen. Das ist nur, weil gerade zur Show. Und bei den UFC-Kämpfen finde ich aber auch immer spannend, wenn es dann das Gegenteil ist, wenn sie kommen und sich nicht trashen, sondern so, die mögen sich eigentlich.
Ja, gibt's auch.
Das finde ich auch faszinierend.
Aber wir können ja mal so einen Kampf zusammen gucken.
Oh.
ist.
Oh, ich glaube, das ist mir zu hart, wirklich. Ja, ich glaube, das halte ich nicht aus.
Ist schon hart.
Ich habe eine Zeit lang als Kind Wrestling geguckt und ich wusste, das ist halt eine Choreografie.
Ja.
Aber, und es ist auch teilweise, also es ist trotzdem eine sportliche Leistung.
Voll.
Aber teilweise ist es schon sehr offensichtlich, dass sie jetzt keinen Körperkontakt haben, wenn der eine dem anderen schlägt. Und selbst da habe ich gezittert.
Also ein bisschen Körperkontakt haben die schon. Aber ich, also Wrestling gucke ich auch nicht. Was ich da aber verstehe, was man geil findet, ist halt dieser Soap-Charakter. Also dass das halt so richtig geskriptet ist von A bis Z.
Das stimmt.
Storylines sind halt
Leute mega. Machen sich lustig über Sturm der Lüge, Liebe. Mhm. Sturm der Lüge. Oh, vielleicht ist das ein Format. Aber über Sturm der Liebe und gucken dann irgendwie 10 Staffeln Wrestling.
Ja, das stimmt. Also das den Moment weiß ich auch noch, wo ich das als Kind das erste Mal, als meine Oma auf mich aufgepasst hat, als meine Eltern aus waren und sie ist eingepennt und ich saß halt vom Fernseher und das hatte so alle Möglichkeiten der, also von die 15 Fernsehprogramme zu bieten haben nach 22 Uhr und da weiß ich noch, dass ich, als ich das erste Mal Wrestling geguckt habe, dachte ich, was ist da los? Da kämpfen 5 Clowns gegen einen Typen mit einem riesen Sombrero und einer riesengroßen Sonnenbrille. Holy shit, das ist das Beste, was es auf der Welt gibt.
Ja, ich habe halt gedacht, oh mein Gott, das tut mir nicht gut. Diese Gewalt hat mich sehr abgeschreckt.
Da weiß ich noch, dass ich, das ist ja auch eingepennt, meine Oma, und ich habe, keine Ahnung, RTL oder ProSieben eingeschaltet und da lief gerade der weiße Hai. Und es gibt bei, ich habe der weiße Hai dann noch nie wieder gesehen. Ich habe nur diese eine Szene gesehen und ich habe von dem Hai nichts gesehen, von dem Kampf nichts gesehen. Aber es gibt eine Szene und die habe ich bis heute noch im Kopf, da war ich so 6 oder 7 oder so, wo ein Mädel, also eine Schauspielerin mit so einer, weiß ich nicht, so einer Truppe Jungs redet, die irgendwie blöd angemacht hat. Mhm. Und dann zieht die ihr Top hoch. Und hat nichts drunter.
Aber ist es der weiße Hai oder ist es die Pornoparodie?
Nee, das war wirklich
der geile Hai.
Das war schon der
weiße Szene, Hai. Die Szene kann ich mich nicht erinnern.
Vielleicht denke ich bis heute, dass die Szene in der weiße Hai vorkommt und die kommt gar nicht in der weiße Hai vor. Vielleicht,
aber war das die Szene vor oder nachdem der Pizzabote kam und die Frau aber kein Geld hatte und die sich auf eine andere Zahlungsmethode geeinigt haben?
Nee, das war schon der weiße Hai, glaube ich. Auf jeden Fall, in dem Moment ist meine Oma aufgewacht. In dem das passiert. Und dann weiß ich noch, dass meine Oma schlaftrunken zu mir auf Bayerisch, also so richtig, die glaube ich, in dem Leben kein Wort Hochdeutsch geredet, auf Bayerisch gesagt hat, ah nein, jetzt wird's geklampert. Ah nein, jetzt wird's geklampert. Und dann muss ich ins Bett gehen.
Guckt sie auf die Uhr, ist es, oh, es ist Schlamperzeit.
Ja, jetzt wird's geklampert.
Ja, bei der Weiße Hai, das finde ich voll faszinierend. Da ist ja das Besondere, du meintest, du hast den Hai nicht gesehen, man sieht ihn auch so gut wie nie. Die Angst vor dem Hai wird größer gemacht dadurch, dass man den nicht sieht.
Ja.
Und man sieht halt oft aus der POV, also aus der Point of View des Haies, wie er unten rumschwimmt. Und das war keine von Anfang an geplante, bewusste Entscheidung. Das ist jetzt das, wofür dieser Film so gelobt wird und wofür der so bekannt ist auch. Und es hat so gut funktioniert. Aber es gab ein Hai-Modell. Und der Plan war, dieses Hai-Modell auch einzusetzen und ganz viele Szenen mit diesem Hai zu machen. Aber an dem Drehtag, wo das Hai-Modell zum ersten Mal ins Wasser gelassen wurde, ist aufgefallen, das sieht geil aus, das ist mechanisch top, aber es schwimmt nicht, weil es aus Stahl ist.
Oh Gott.
Warum haben wir daran denn nicht gedacht? Und dann war es so, ja, aber wir müssen anfangen zu drehen. Und dann haben die halt die kreative Entscheidung getroffen, zu sagen, wir machen aus einer Not eine Tugend und machen halt diese POV-Shots von dem Hai und so. Und es hat zum Glück fantastisch funktioniert, aber es war nie so richtig geplant.
Also, ich glaube, ich muss mir den mal angucken, weil ich kenne halt so das, den Storyline-Ablauf, weil der in ganz vielen so Beispielbüchern, Drehbuchschreiben und so steht halt drin. Ich habe aber nie geguckt und es gibt aber dann doch das große Finale, wo die dem Hai dann diese Sauerstoffflasche ins
Maul schmeißen. Und da sieht man auch den Hai.
Da sieht man, ne?
Genau.
Weil das kennt ja kein Foto.
Ja, da sieht man auch den Hai. Und dieser Film hat also nichts Gutes für Haie getan. Ich glaube, wenn es irgendwie eine Vereinigung der Haie gäbe, wäre das der Film, gegen die sich einsetzen.
Weiß-Weiß-Köln.
Es ist halt, Haie sind nicht so schlimm, wie sie in diesem Film dargestellt werden. Aber danach waren die so, ja, danach hatte jeder panische Angst vor denen. Aber Haie, also, sind okay. Die greifen die nicht ohne Grund an oder zu, also jetzt Victim Blaming. Die greifen die nicht an einfach so, weil sie Lust drauf haben.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe unrealistisch große Angst vor Haien. Also, wenn ich in einem Meer bin, dann gucke ich sehr viel nach unten.
Ja, also das Wasser geht zum Knie, aber ich denke mir,
Da ist deine Flosse.
Sind da Haie?
Ja, genau. Ja. Aber ich
glaube, genauso schwimmen Haie durchs Meer und denken sich, fuck, oh, ich dachte, da ist ein Mensch. Oh shit, ich dachte, da ist ein Mensch.
Ja, das kann sein. Aber dieses, dass man das Monster in dem Film nicht sieht, das habe ich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen bei Blair Witch Project. bei dem Original Blavich Project, hast du den gesehen? Ja.
Nee, ich glaube, das erste Mal habe ich das gesehen bei, welchem Film war das denn? Sharknado, der Regisseur, das eigentliche Monster dieses Films, den sieht man nicht. Mhm. Nee, ich habe gesucht, der Gag hätte funktioniert, wenn ich jetzt einen sehr schlechten Film genommen hätte, aber mir ist keiner eingefallen.
Ja.
Aber hast du den Gag verstanden?
Ich habe den Gag verstanden.
Soll ich noch mal meinen Übersetzer reinholen? Nee, okay.
Ja.
Okay.
Bei Blavich Project ist es ja auch so, dass du dass die Hexe siehst du ja nie. Und hast aber trotzdem die ganze Zeit Angst vor dieser Hexe in dem Wald. Und das ist halt geil, weil das so, das war der erste richtige Found-Footage-Film, den ich gesehen habe. Weißt du das noch? Das ist eine Zeit lang, war so jeder Film war Found-Footage.
Das war die Arschgeweihe in der Filmindustrie, waren irgendwie Found-Footage-Filme, weil so plötzlich ist es so richtig groß aufgekommen und alle haben es gemacht und mittlerweile geht's. So ein bisschen wie nach The Office, als jede Comedy-Serie. Und in Deutschland dauert das auch immer noch an. Immer so ein Doku-Team hat, das die Leute begleitet. Das ist also, es ist auch ein lustiges Stilmittel, aber ich habe das Gefühl, jede erfolgreiche deutsche Serie hat das irgendwie.
Ja.
Comedy-Serie. Als wenn man das nicht mehr ohne ginge.
Ja, das stimmt.
Naja. Bist du so ein Horrorfilm-Fan?
Ich mag gern Horrorfilme. Wobei ich schon, also wenn ich einen Horrorfilm gucke, dann am liebsten Samstagvormittag um 11.
Ja.
Weil dann habe ich noch den ganzen Tag, den es dann hell ist und hoffentlich warm, den Horrorfilm zu verarbeiten, weil ich nehme mir Filme schon sehr zu Herzen. Also ich kann nicht den Fernseher ausschalten und dann ist das rum, sondern ich denke sowohl aus Arbeitssicht als auch so aus Storytelling-Sicht, aber auch so aus emotionaler Sicht noch wahnsinnig viel drüber nach. Also über die Figuren, wie die sich verhalten haben, wie ich mich da verhalten hätte. Oh Gott, da ist auch eine Hexe in meiner Wohnung.
Ja, und dann geht man die Treppen so ganz schnell hoch, weil man aus irgendeinem Grund Angst hat, dass dann eine Hand von unten greift irgendwie.
Boah, ich dachte letztens, bei uns wurde eingebrochen, nachts. Ich bin aufgewacht und dachte gehört zu haben, dass der Schlüssel im Schloss sich bewegt, dass das Schloss sich bewegt hat. Und ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich wusste genau, dass das ist nicht so. Hab dann auch geguckt, die Tür war zu, aber ich hatte einfach dann, das war dann so eine völlig irrationale Angst nachts. Ganz, ganz komisch. Und so geht es mir, wenn ich an Tagen, wo ich einen Horrorfilm geguckt habe, noch mehr. Also ich nehme das schon sehr mit.
Ja, ich finde es ja auch immer so absurd, weil, also angenommen, es ist so, die Blair Witch ist in deinem Haus. Warum würde sie ein Geräusch machen und dann still bleiben?
Dann leise
so,
sein.
Was ist ihr Plan? So, sie ist so ein mächtiges, böses Monster und jetzt werde ich ganz leicht hier rattelnd, wo nichts zuzuordnen ist, weil das Geräusch kommt und dann 30 Minuten genau nichts machen.
Ja, und dann machen wir ein Sandwich-Toast.
Ja, wirklich. Oder meinst du, die Blair Witch ist so in deiner Küche, macht sie so einen Toast und dann fällt was um und sie sagt, ich hoffe, er ist nicht aufgewacht.
Aber das ist auch eine Angst, die ich habe, dass einfach jemand in meiner Wohnung wohnt noch gleichzeitig und ich merke es nicht.
Da gibt es ein paar Fälle.
Gar nicht so unhäufig, ne?
Weiß nicht, ich glaube sehr selten, aber wenn man es mitkriegt, dann denkt man sich, holy shit, und vergisst es nie wieder. Aber ja, das ist total irrational. Ich habe bei Horrorfilmen, das reizt mich gar nicht. Ich verstehe das und ich würde die auch gern gucken, aber es nimmt mich zu sehr mit. Und deswegen bin ich übergegangen, Filmzusammenfassungen zu gucken. Das ist ein neues Genre, das ich für mich entdeckt habe.
Ehrlich?
Ja, und es gibt zum Beispiel Man of Recaps, heißt der auf YouTube, der Folgendes macht. Es gibt ganz viele Serien, die ich gern gucken würde. House of Cards zum Beispiel, wo ich nach 2 Staffeln irgendwie dachte, es war geil, aber irgendwie bin ich nicht mehr dazugekommen.
Aber da gab es so einen Grund, warum man sich gedacht hat, das ist nicht mehr so geil.
Das war erst Staffel 5. Okay. Also es war schon recht früh. Und dann muss man die anderen auch noch mal gucken, um zu verstehen, was war. Und es ist zu viel Zeit. Mhm. Und der Typ hat einfach die Staffeln zusammengefasst in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise. Und
Wie heißt der?
Man of Recaps. Da kann man so irgendwie 16 Staffeln Walking Dead gucken, ohne 400 Tage seines Lebens zu verschwenden.
Ja, das war die größte, also Walking Dead war die größte Zeitverschwendung meines Lebens.
Ja, aber eben nicht, wenn du Man of Recap guckst,
aber du hast
das in einer guten Stunde, ist es fantastisch.
Die ersten Staffeln, also Walking Dead gucken, war immer so, warum gucke ich das? Warum gucke ich das? Geil Zombies.
Ja.
Warum gucke ich das? Geil Zombies. Und das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber irgendwann habe ich mich dann so verloren drin und dann gab es ja so 2, 3 Staffeln, das ist ja eigentlich mehr so GZS-Stil und ab und zu kommt mal ein Zombie. Und das hat ja für die Handlung, es ging ja handlungsmäßig nicht mehr voran. Und dann hat doch AMC sich gedacht, ja, niemand hat mehr Bock auf diese Serie, lass 7 Spin-Offs produzieren. Ja. Aber das war echt Zeitverschwendung. Aber da ist es doch Quatsch, eine Zusammenfassung zu gucken, weil ich will ja das geile Zombie-Gemetzel sehen.
Aber das siehst du ja auch, das wird ja auch zusammengefasst.
Ah, okay.
Und ich habe auch manchmal so einen Trotz, wo ich denke, ich will das jetzt zu Ende gucken, aber ich will es nicht zu Ende gucken. Und dafür ist es perfekt. Kann ich nur empfehlen. Das eigenes Genre für Dinge, die man eh nicht gucken will, aber trotzdem geguckt haben will. A Man of Recaps auf YouTube.
Geil.
Ja.
Mega gut. Ich habe letztens einen Film geguckt. Ich hab in den letzten Tagen 2 Filme geguckt, die mich sehr unterhalten haben. Aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ich habe geguckt The Black Phone mit Ethan Hawke. und wusste nicht so genau, was mich erwartet. Und ich will jetzt nichts spoilern, aber was an dem Film schon fantastisch ist, der spielt Mitte der 70er. Und du kennst das
kurz
ja.
Kurz nach der Katastrophe, also kennst du am Anfang diese Scrolltexte manchmal?
Ja.
Dann da kurz nach der katastrophalen Rede von Jimmy Carter in Polen und in Japan.
Genau.
Geht es um einen Übersetzer.
Und was halt mega Spaß macht, ist, wie der Film aussieht. Mhm. Weil du kennst es ja, wenn irgendwie man guckt einen Film oder eine Serie, die nicht in der Gegenwart spielt und nicht in irgendeiner Science-Fiction-Zukunft, dann glaubt man das oft nicht. Also gerade bei deutschen Filmen geht es mir oft so, dass du einfach siehst, wie, wenn das in den 80ern spielt, wie die Bärte angeklebt sind. Mhm. Und du siehst einfach, dass es ein Szenenbild ist. Und bei The Black Phone bist du in den 70ern. Das ist wirklich, das Grading ist fantastisch und die Maske und die Kostüme ist wahnsinnig gut.
Das finde ich auch völlig verrückt bei alten Filmen, bei alten James Bond Filmen zum Beispiel, die in den 60ern spielen, weil sie in den 60ern gedreht wurden. Und da muss man sich das immer wieder vor Augen führen und denken, boah, das Szenenbild ist gut. Nee, Moment, das ist einfach deren Gegenwart. Wie krass, das ist so ein Fenster in die Vergangenheit. Aber jetzt sind wir schon wieder Film und Fernsehen.
Ja, ich wollte nur sagen, der zweite Film, den ich geguckt habe, war der neue Jurassic World.
Mhm.
Und das war, also,
da war das eigentliche Monster der Drehbuchautor.
Das,
jetzt ergibt der Gag also, Sinn.
So ein bisschen ist es so. Die Handlung, die ist scheißegal.
Ja.
Aber jedes Mal, wenn ein Dino da war, dachte ich mir, boah, wie geil.
Dinos.
Oh, wie geil Dinos. Wobei, da gab es auch, also die ganzen animierten Dinos, fantastisch. Und dann gab es aber
die echten Dinos haben nicht so abgeliefert. Keine Ahnung, welchen Trainer die da hatten, aber vor allem der T-Rex, sein Akzent war einfach nicht glaubwürdig. Also man hat gemerkt, dass er eigentlich aus.
Nee, ich hab's in der Übersetzung geguckt.
Ah, okay,
und da. Nee, Quatsch. Da gab es, also die Animierten waren Wahnsinn. Und dann gab es aber auch ein Modell von so einem Triceratops, weil die mussten das irgendwie streicheln und durch die Gegend tragen und so. Und das sah einfach aus wie diese Serie Die Dinos früher, wo du gemerkt hast, die haben sich gar keine Mühe gegeben. Das sah richtig scheiße aus.
Wobei ich oft eigentlich diese nicht computeranimierten Effekte, sondern wirklich die gebauten, die so Modellbauten und so oft irgendwie beeindruckender finde.
Ja, ich auch oft, aber da nicht.
Wobei ich finde, das ist eine Industrie, die noch nicht angezapft wurde. Ich würde Geld dafür bezahlen, um diese ganzen Filme wie Guardians of the Galaxy oder so in der Originalfassung ohne die Effekte zu sehen. Dass man halt, statt dass man da irgendwie Groot sieht, Vin Diesel mit so einem Stab und so einem grünen Kopf sieht. Und
boah, das würde ich auch gerne.
Statt dass er mit so eine emotionale Szene hat, mit so einem Waschbär, der halt dann, wo man vergisst, dass es ein Waschbär ist, sondern das ist dann halt wirklich einfach eine emotionale Szene.
Ja.
Und das sehen, aber es ist halt ein Typ in komplett grün, der da irgendwie so kauert.
Da muss ich gestern auch dran denken. Und zwar bei, als ich Jurassic Park geguckt habe, gibt es wahnsinnig viele Szenen, in denen nur Dinos zu sehen sind.
Ja.
Also du hast eine Landschaft und da kämpfen dann Dinos. Und dann denke ich mir so, der Kameramann und die Kamerafrau hat jetzt da 5 Minuten lang nur Landschaft gefilmt und dann ist jemand mit so einem grünen Stab da durchgelaufen. Und das würde ich schon dann gern sehen, bevor es bearbeitet wurde. Das gab es doch mal bei Game of Thrones, bei Battle of the Bastards, bei der Folge.
Das kann sein. Ich habe ganz viele Bilder im Kopf von Leuten, die halt diesen unwürdigen Job haben, da als Verlängerung für diese grünen Bauten zu stehen.
Wo dann drauf animiert wird.
Genau, und dann ist es halt ein Mensch, der halt so einen langen Stab im Rücken hat, der oben dann nochmal so einen grünen Klotz hat und dann wissen die Animateure, da oben ist quasi der Kopf von diesem Riesen oder was auch immer. Oder halt, wenn wirklich Schauspieler der Extraklasse da interagieren müssen mit so grünen Klötzen.
Ja.
Wo dann irgendwie George Clooney so in Tränen ausbricht, weil irgendwie sein Affe gestorben ist, mit dem er sich in einem Film angefreundet hat.
Ja.
Und dieser Affe ist halt ein grüner Klotz.
Ja.
Und er weint diesen grünen Klotz an und streichelt diesen grünen Klotz. Das würde ich so gerne sehen.
Ich auch. Dafür würde ich auch echt Eintritt zahlen im Kino.
Ja, oder wenn irgendwie so eine Explosion ist und in Wirklichkeit machen die einfach nur so, wow, und man sieht, weiß nicht, also
aber vielleicht meinst du,
Marktlücke.
Macht das die Stimmung am Set besser? Also ist dann, ist das funny?
Nein, ich glaube, es ist richtig schlimm.
Ich glaube,
es ist
auch
für Schauspielerinnen und Schauspieler richtig schlimm. Es gibt auch eine sehr herzzerreißende Aufnahme von ihren, jetzt habe ich seinen Nachnamen vergessen.
Der E.T.-Schauspieler?
McKelly, glaube ich, der Gandalf-Schauspieler, der unfassbare Schauspieler. Und der hat halt bei diesen Hobbit-Filmen da gesessen, teilweise in einem grünen Raum, an einem grünen Tisch, umgeben von 12 grünen Klötzen und musste mit sich selber schauspielern und ist dann in der Drehpause in Tränen ausgebrochen und meinte dann so traurig, das ist nicht, warum ich Schauspieler geworden bin.
Und dann hat er auf sein Konto geguckt und
gesagt,
deswegen.
Jetzt verstehe ich es wieder. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere Art und Weise, das keine Ahnung, das macht dich doch verrückt, wenn um dich herum nur grün ist und.
Ich glaube, Schauspielerei wird mich eh verrückt machen. Also so Method-Acting-mäßig und so. Ich da schon, das ist immer wieder ein bisschen bei den Zivilpolizisten, bei den Undercover-Polizisten am Anfang. Ich würde mich da zu sehr drin verlieren, glaube ich.
Aber kriegen die Schauspielunterricht, Undercover-Polizisten, bevor die reingehen?
Das ist super. Wie ist die Vorbereitung für so ein. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt Polizist und mein Vorgesetzter holt mich in sein Büro und hat so eine dicke Zigarre.
Aber gibt es nicht ein Casting vielleicht sogar?
Ja, darauf wollte ich raus. Also, wenn der jetzt zu dir sagt, so, wir müssen jemanden einschleusen im Drogenmilieu, dann bin ich doch nicht der am besten geeignet ist in diesem ganzen Department.
Ja, du musst ja nicht nur der beste Polizist, du musst der beste Undercover-Polizist, also ergo der beste Schauspieler sein.
Ja.
Das heißt, dann gibt es wahrscheinlich so einen Roll-Call, dann kommen Leute und stellen sich vor, ich bin Robert California, seit 6 Jahren Polizist und ich spreche vor für Gauner Nummer 3. Mhm. Gib mir dein Geld! Und alle so, ah, fuck. Nee, Robert, danke, wir melden uns. Und Robert dann so, ah, fuck, ich hab das Gefühl, ich hätte es nochmal anders abliefern können.
Ja, oder holen die einfach wirklich direkt Schauspieler und machen die zu Polizisten?
Ah.
Also, was ist der bessere Weg?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist es einfach, einem Polizisten beizubringen, gut zu Schauspielern?
Ja.
Oder einem Schauspieler oder einer Schauspielerin beizubringen, gut zu Polizisten?
Ja.
Das ist das Armageddon-Problem.
Ja.
Habe ich da mal drüber referiert? Es gibt den Film Armageddon.
Aber, ja, mach gerne nochmal.
Nee, wenn ich schon mal, dann könnt ihr es gerne nachhören. Die bilden halt Bohrer zu Astronauten aus.
Ja.
Einfach Astronauten beizubringen, wie man bohrt.
Ja, und es ist aber wirklich die Frage, was ist dann der bessere Weg und wie bekannt darf der Schauspieler sein, den du dann zum Polizisten?
Leute, ich habe jemanden neuen für unsere Gang. George Clooney hat Interesse an Drogenkriminalität. Und wenn du so ein richtig guter Undercover-Polizist bist, eigentlich voll unfair. Also stell dir vor, bei den Oscars, weil das wird ja auch vieles gevideotaped für Beweismittel, dass dann irgendwie Robert California den Oscar kriegt für die beste
Performance. Von so einer Bodycam gefilmt.
Von so einer Bodycam, wie er halt dem Drogenboss irgendwie glaubhaft macht, dass er kein Polizist ist.
Ja. Das finde ich super.
Wollen wir in dieser Folge mal was ganz Verrücktes machen, Christian?
Mhm.
Wollen wir mal wirklich lustig sein? Nein, wollen wir mal das so machen, dass du die Formalitäten machst und ich das Highlight der Woche?
Ich habe tatsächlich kein Highlight der Woche dabei. Das wollte ich eh noch. Ich seit Sekunde 1 von der Aufnahme weiß ich nicht, wie ich es dir beibringen soll.
Du bist schon so voll am Schwitzen.
Ja.
Ah, okay. Ja, wir ergänzen uns perfekt.
Ja.
Ich hatte eins und ich hatte das Gefühl, ich fühle mich sehr wohl mit den Formalitäten, aber es kommt so ein bisschen der Eindruck drüber, als wäre mein Leben highlightlos. Und,
das haben mir tatsächlich auch Leute geschrieben. Mir haben Leute geschrieben, der arme Tag an, wie scheiße ist seine Woche.
Vor allem so in der Woche, in der irgendwie mein Debütroman rauskommt. Und Christian, hast du ein Highlight der Woche?
Bei mir war eine Curly Fry bei den normalen Pommes dabei.
Wow.
Dann bis nächste Woche.
Das ist ein Riesenhighlight. Genau, und deswegen dachte ich, vielleicht kann man es so ein bisschen auflockern.
Ja,
vielleicht mache ich ab und an mal eins.
Dann mache ich die Formalitäten. Folgt uns, wo man uns folgen kann, auf instagram.com/Tarkan Bakci und auf instagram.com/Christian_Huber, auf Spotify, auf iTunes und bewertet uns. Gebt uns alle Sterne, die gehen, schreibt uns einen netten Kommentar. Wir freuen uns, empfehlt uns weiter, das hilft tatsächlich am meisten. Und dann ist jetzt hier Tarkan Bakci mit dem Highlight der Woche.
Ich habe es gewagt. Es wurde Zeit. Ich habe eine neue Pflanze.
Okay, und ich dachte jetzt, es kommt irgendwas. Ich habe hier eine Hauptrolle bei sonst irgendwas.
Ich bin jetzt verheiratet. Nein, nee, es sind noch die kleinen Dinge des Alltags.
Das stimmt.
Und Pflanzen überleben nicht so super lang bei mir.
Hm?
Aber jetzt eine neue, so eine Hängepflanze und einfach wieder voller Hoffnung in das Pflanzengame neu eingestartet. Ich habe, das ist wie beim Dating, wenn eine Pflanze stirbt, das ist wie wenn du irgendwie Schluss gemacht hast, dann braucht man so kurz und dann, also bei mir ist es so, muss ich Mut sammeln, um mich dann wieder in das Pflanzengame reinzustürzen, wie ins Datinggame, dass man sagt, ich bin jetzt über die alte Verletzung hinweg und jetzt starte ich wieder neu, mit neuer Hoffnung.
Warum überleben Pflanzen bei dir nicht so lange? Gießt du zu wenig oder zu viel oder stellst du die in die falschen?
Man muss sie gießen?
Ja, okay.
Ich glaube, es ist eine Kombination aus zu viel Licht oder zu wenig Licht. Und ist auch mal peinlich, wenn dann die neue Pflanze kommt und die alten, die noch mehr oder weniger eigentlich schon tot sind, dann noch
Die verdorten
und dann so, guck nicht hin, das ist, bei dir wird alles anders.
Mhm.
Schau nicht in die Ecke.
Ja, und ist es, was ist für eine Art Pflanze?
So es ist in einer Kokosnussartigen Topf und okay. Die kann man so aufhängen.
Ist es eine Kokosnuss?
Ganz schön. Nee, ist es in der Kokosnuss drin, okay. Was auch ein bisschen hardcore ist für eine Pflanze, wenn die in einer anderen Pflanze drin ist. So.
Aber ich finde schon auch, also Pflanzen machen schon die Wohnung wohnlich, aber du hast die nicht, man soll keine Pflanzen im Schlafzimmer haben, ne?
Warum nicht?
Ich glaube, weil das...
Kommt die Blair Witch.
Weil das irgendwas mit dem Sauerstoff und dem CO2.
Das ist genau gut, warum. Pflanzen wandeln ja eigentlich CO2 schon, ne? In Sauerstoff um.
Muss ich nochmal nachlesen.
Bäume sind perfekt, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Ja, das heißt, richtig gute Strategie, den ganzen Amazonas abzuholzen. Wir machen alles richtig. Juhu!
Mit diesen Aussichten für die Zukunft.
Bis nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.